Hey Church, guten Morgen oder wie unser Pastor sagen würde, buongiorno. War es richtig, Pastor Graziano? Okay, das ist meine schwierigste, dieses Wort richtig hinzukriegen. Hey, weißt du was? Lass uns doch mal was tun, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Entweder nur mit den Augen oder wenn du den Mund gerade frei hast, auch mit dem Mund. Lächel doch mal oder zwinker mal deinen Nachbar zu und lass ihn wissen, hey, schön, dass du da bist. Du bist wertvoll, es ist genial. Und für uns geht wirklich ein Gebetsanliegen in Erfüllung, dass wir euch wieder sehen können, dass wir wieder so zusammen sein können. Wie genial ist das? Und ich freue mich, jetzt auch auf so ein lächelndes Publikum zu schauen. Das ist wunderbar. Pastor Graziano hat mich gebeten, ein bisschen doch eine Brücke zu machen oder eine Überleitung hin zu Ostern. Bald kommt Ostern und ich glaube, dass einfach, das ist das größte Fest, oder ich weiß, das größte Fest für uns Christen, Ostern. Das ist ein Highlight, deswegen verpasse auch dieses Wochenende nicht. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen, so einen kleinen Schlenk. Nächste Woche ist der Palmsonntag. Da feiern wir den Einzug Jesu nach Jerusalem. Und ich will ein bisschen vielleicht so die Brücke schlagen hin zu Ostern, aber irgendwie habe ich gemerkt, man kommt nicht drum herum, wenn man über Jesus redet, über Ostern, über seine Auferstehung, landen wir immer auch wieder in der Ewigkeit, wo wir eigentlich gerade so waren, in dieser Wiederkunft Jesu, in der Endzeit, in den letzten Tagen, die vor uns stehen, in denen wir leben. Und aber ich finde es sehr interessant, das Leben Jesu anzuschauen. Wenn man so schaut, wie er einfach geboren wurde, als Mensch gewordenes Sohn Gottes, aber ein kleines Baby, der so seinen Weg geht, der aufwächst wie du und ich. Und dann fängt sein Dienst an. In nur 3 Jahren seines Lebens ist alles, was sich ereignet und was wir so vom Wirken Jesu kennen, passiert alles in nur 3 Jahren. Und es ist interessant, eigentlich wäre so von der Dramaturgie ist es so, dass der Wirkungskreis Jesu fängt ganz klein an und es wird immer größer. Es spitzt sich zu und der Einfluss von Jesus ersteigert sich immer mehr. Immer mehr Menschen sehen das. Und am Ende wird berichtet, Blinde sehen, Lahme, sie gehen, selbst Tote werden wieder lebendig. Das kann eigentlich nur der Messias, der Retter, auf den das ganze Volk Israel gewartet hat. Er ist eigentlich die einzige Person, die diese Beschreibung in wirklich erfüllen kann, dass so eine mächtige, wunderwirkende Dienst passiert. Und so das ganze Volk Israel, je länger Jesus aktiv ist, umso mehr spitzt sich das zu, diese Frage, hey, okay, das ist irgendwie ein netter Lehrer, das ist irgendwie ein gesalbter Sprecher, vielleicht ist sogar ein Prophet Gottes. Und dann irgendwann, je näher es so dem Ende zurückt, umso mehr merken die Leute, hey, ist das echt wirklich der Messias? Ist er es wirklich? Stell dir vor, da ist sogar ein Toter auferweckt worden. Da ist sogar Blinde, haben wir das sehen können. Er hat den Aussätzigen geheilt. Und so im ganzen Volk geht wie so ein Rumoren rum und da spitzt sich etwas zu. Und ich habe mir so aufgeschrieben, hey, Jesus musste sterben, weil sein Dienst ist viel zu groß geworden. Es ist dieser Einfluss, es war fast schon offensichtlich. Es fing an, dass die Menschen sehen, hey, da ist der Sohn Gottes, ist da. Und es war aber noch nicht der Plan Gottes, dass er sich offenbart, dass es offenbar wird, dass die Menschen, also es wird eines Tages der Messias kommen, so wie es auch prophezeit wurde, dass er das Königreich Gottes aufrichten wird. Aber es war noch nicht die Zeit, dass das in diesem Umfang offenbar werden soll und Realität werden soll. Und deswegen, es war viel zu groß geworden, als dass es übersehen werden konnte. Es war nicht nur in irgendeinem Vorort von Jerusalem oder in irgendeinem Bergdorf oder wo auch immer, sondern ganz Israel hat darüber gesprochen. Jesus musste sterben, natürlich auch, um für unsere Schuld zu bezahlen. Das war der ultimative Plan Gottes. Sein Sohn, schuldlos, der für uns sein Leben gibt und ein für alle Mal bezahlt, okay? Das war die Mission Jesu. Aber Jesus musste auch sterben, weil es der Beschluss der führenden religiösen Elite war. Sie haben gesagt, dieser Mann, jede Aussage, die er bringt, seine Interpretation von der Tora, das war die Bibel zu der Zeit, wie er das auslegt, er schmeißt alles auf den Kopf. Und Jesus hat alles auf den Kopf geschmissen, weil diese verkrustete alte Religiosität war so weit entfernt von dem, was der Herzschlag Gottes war. Und so war es für die einen, war es eine Befreiung, endlich jemand, der uns loslöst von dieser Religiosität, von dieser Strenge, von diesen ganzen harten, verkrusteten Glauben hin zu einem Gott, der eigentlich den Menschen sucht. Ein Gott, der den Menschen eigentlich in die Freiheit führen möchte. Aber je mehr Jesus darüber gelehrt hat, umso mehr war es ein Angriff auf die vorherrschende Meinung und Lehre und auch Autorität von diesen religiösen Leitern und Anführern. Und so haben sie beschlossen, er muss weg. Jesus muss sterben. Und es passt eigentlich nicht. Am Höhepunkt seines Dienstes plötzlich so ein Einbruch, dass jetzt Jesus soll sterben. Wir werden in den kommenden Wochen das feiern und auch nachempfinden und da das auch vertiefen. Aber ich möchte hier kurz mit reingehen. Eigentlich da, wo das schönste Moment war, die stärkste Wirkung, plötzlich tritt Gott aufs Bremspedal. Und Jesus, er beendet seinen Dienst hier auf der Erde. Vorerst. Und es ist interessant, weil das Volk Israel zu der Zeit, also die Menschen, die hatten viele Prophetien darüber, dass eines Tages wird Gott den Messias schicken. Messias heißt Retter. Der alle befreit und der ein neues Kapitel aufschlägt, der das Königreich Gottes aufbaut auf der Erde wieder. Und für die Menschen zu dieser Zeit, sie kannten noch die Geschichten von David, von Salomo, von Saul, von den ganzen Königen, die Könige an Gottes Stelle oder Vertreter Gottes waren sozusagen tatsächlich, die das Volk Gottes geleitet haben. Und sie haben darauf gewartet. Und plötzlich ein Einbruch. Und Gott tritt auf die Bremse und keiner hat damit gerechnet. Damit hat niemand gerechnet. Sie wussten, eines Tages kommt der Messias und sie haben überlegt, ist das jetzt der Messias? Was passiert hier gerade? Ist jetzt der richtige Moment? Und dann tritt Gott auf die Bremse. Und es ist wie so eine Zwischenzeit. Die Theologen sagen, es ist ein prophetisches Tal, was niemand vorhergesehen hat. Und in diesem Tal, es war unbekannt, einfach, es war nicht klar, dass es kommen wird, legt Gott diese Zeit der Gemeinde hinein. Plötzlich in diesem Tal leben wir. Das hat keiner hat gedacht, okay, es ist Jesus, ein Sohn wird geboren, in Bethlehem wird Rettung kommen und so weiter. Aber in diesem Tal, in dem wir heute leben, das ist etwas, was sich niemand vorstellen hat können. Und heute, worin leben wir heute? Wie sieht es aus? Diese Zwischenzeit, das ist eine Zeit der Gnade, ist eine Zeit, wo Gott sagt, ich halte die Uhr mal kurz an. Wie so auf dem Wecker, wenn du so dich wecken lässt und du drückst nochmal auf die Snooze-Taste, okay? Nochmal 9 Minuten oder 5 Minuten, nochmal länger. Und so ist gerade der Zustand. Und wir heute, wenn man sich das anschaut, interessant, wir leben in einer Zeit, wir haben die komplette Offenbarung Gottes, die ganze Bibel, nicht nur das Alte Testament, die Gesetze und die Geschichten, sondern auch eben das Neue Testament. Wir haben das volle Wissen um einen dreieinigen Gott. Wir wissen, Gott der Vater, der Schöpfer, Gott hat sich offenbart als Sohn und sogar das Wirken des Heiligen Geistes anfänglich von Pfingsten bis heute hat es nicht aufgehört. Und wir haben dieses Privileg eigentlich, so ein umfängliches Wissen zu haben über Gott selber. Wir haben Erkenntnis über Jesus, über seine Rettung für uns und wir haben das Wissen auch über die Wiederkunft Jesu. Also niemand vor uns war so gut informiert, hat so einen umfassenden Blick über Gott, so eine Offenbarung Gottes gehabt, wie wir in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit. Und wir wissen, eines Tages kommt Jesus wieder. Und dann drückt Gott auf Play und dann geht's weiter auf dieser Uhr und Jesus wird kommen und sein Königreich aufrichten. Aber diese Zwischenzeit, Und das haben wir in den letzten Wochen auch gehört. Das Beste ist, wenn wir in ständiger Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt. Wenn wir so leben, dass wir immer bereit sind, dass Jesus jederzeit kommen kann, kommen könnte. Also so wie zu Hause, wenn du immer in Erwartung lebst und sagst, hey, ich will immer ein großes Herz haben für Menschen, ich will Gastfreundschaft leben, dann wirst du immer schauen, dass deine Bude gut aussieht, damit Menschen einen Platz haben können. Und so ist es auch mit Jesus. Hey, wenn du erwartest, dass er kommt, dann wirst du anders leben. Wenn wir denken, ah gut, okay, ist alles entspannt, wer weiß, es ist so Frieden und ist alles ruhig, okay, das hat auch eine Gefahr. Und diese Zwischenzeit, sie ist eine Zeit der Gnade, wo Gott sich sagt, hey, ich drücke auf die Pause-Taste, weil ich möchte, dass mehr Menschen von mir hören. Ich möchte, dass mehr Menschen gerettet werden. Und Gott hat angefangen, sich der gesamten Welt hinzuwenden. Also von einem Fokus auf das Volk Israel hin zu uns, dass wir heute hier so stehen und dass wir einfach Zugang zu Gott haben, ganz persönlich eine Beziehung mit ihm leben können, ist, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat, auf die Pause zu drücken und sagen, ich will mich der ganzen Welt offenbaren, bis hin zu dir in der letzten Reihe oder ganz vorne oder wo du heute bist. Gott hat eine Zeit der Gnade ausgerufen. Diese Zwischenzeit, in der wir leben, ist eine Gnadenzeit. Aber diese Zeit ist auch eine Zeit der Versuchung und eine Zeit der Bewährung. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Diese Zwischenzeit ist die Frage, wie wir sie für uns nutzen. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Wie leben wir richtig in dieser Zeit? Und ich bin dankbar dafür, für diese auch was wir gerade erleben an Turbulenzen, sei es gesundheitliche Turbulenzen, wie wir plötzlich so angreifbar sind oder auch der Friede, der bedroht ist. Es zeigt uns, wie verletzlich wir sind und dass wir tatsächlich in einer Zwischenzeit leben. Es ist nur ein Abschnitt, von dem wir nicht wissen, wie lange es geht. Und es wird den Moment geben, wo alles kippt und wo Jesus wiederkommt. So, die Frage ist, wie nutzen wir diese Zeit richtig? Es kann eine Zeit sein von Versuchung. Wir haben es gehört, nicht einzuschlafen, wach zu bleiben. Oder auch eine Zeit, wo wir uns wirklich in unserem Glauben bewähren. Und mein erster Punkt ist, hey, entscheiden wir uns in dieser Zeit ganz klar und deutlich für Jesus. Und damit meine ich erstens diesen Aufruf, den wir jeden Sonntag haben, hey, Gott hat sich auf den Weg gemacht, um dir zu begegnen, um dir Frieden zu bringen. Versöhnung mit Gott ist möglich. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann rufe ich dir diesen Zuspruch zu, hey, das Beste, weißt du, vielleicht sogar die Antwort auf all den Unfrieden, den du in deinem Leben hast, das ist, wenn du Frieden mit Gott hast, wird sich alles andere sortieren und wieder Frieden reinkommen. Und ich möchte das zusprechen, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er stirbt. Selbst wenn er stirbt. Habt ihr das erste Lied heute gehört? Hey, wisst ihr was? Das war irgendwie so ein alter Song, wo die Jünger gesungen haben wahrscheinlich, vermute ich mal. Haben sie ihre E-Gitarre ausgepackt und dann, if you see what I see, 6 feet under, da, na, 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 na. Ich lieb's, wenn wir Lieder haben, wo wir schreien können, wo wir proklamieren können, wo wir sagen können, hey, wenn du siehst, was ich sehe, weißt du, wenn du glaubst, was ich glaube, diese Überzeugung zu haben, ich glaube an Jesus und ich entscheide mich für Jesus, nicht nur einmalig, sondern wie wir leben, in unserem Bewusstsein zu sagen, ich lebe für Jesus und ich lasse mir das nicht rauben. In dieser Zwischenzeit in meinem Leben, ich lasse mir das nicht rauben. Und ich glaube, das ist was wir jeden Tag rausschreien sollten. In unserem, wenn du aufstehst, hey, I have decided. Das ist unser Taufmotto. Ich entscheide mich für Jesus zu leben. Diese Zwischenzeit ist eine Zeit der Versuchung. Hey, diese Frage, diese Entscheidung ist umkämpft. Und du kannst 5 Schritte hier rausgehen und schon alles verlieren und vergessen und es ist dir eigentlich egal. Und deswegen brauchen wir es. Hey Church, lass uns eine Church sein, wo jeder Einzelne, der hier ist, eine klare Entscheidung trifft und sagt, ich entscheide mich für Jesus und ich habe diese Gewissheit, ich glaube an ihn und ich bin gerettet, egal was passiert. Wisst ihr, das Coole daran, wenn man an ewiges Leben glaubt, ist, dass wir ganz entspannt sein können. Wir wissen, hey, unser Leben ist ewig. Unser Leben ist ewig. Ich muss keine Angst haben, irgendwas zu verpassen, weil es gibt den Teil, den Vorspann, das ist, was ich hier erlebe, und dann gibt es den Hauptteil von diesem Film. Und der ist länger wie der Vorspann. Okay, Church? Hey, weißt du, du brauchst keine Angst zu haben, wenn irgendwas, selbst wenn du jetzt gerade in einer Zeit lebst, wo du denkst, hey, es ist alles Mist, es ist alles schwierig. Weißt du was? Es ist nur der Vorspann. Entspann dich. Unsere Hoffnung ist größer als das, was hier in diesem Teil des Lebens passiert. Wir haben eine größere Hoffnung und dafür haben wir uns entschieden. Und das ist der Unterschied vielleicht zu den anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Hey, weißt du was? Wenn mein Leben nur 70 Jahre lang wäre, ich wäre in voller Panik. Ich hätte Angst, irgendwas zu verpassen. Dann muss ich wirklich egoistisch durchs Leben gehen und versuchen, alles an mich zu ziehen, weil es sind 70 Jahre und auf meine Uhr sind schon 40 rum. Das sind nur noch 30 oder 40 oder was auch immer, okay? Aber wie gut ist es zu wissen, ich habe mich entschieden für meinen Retter und ich werde ewig leben. Es ist nur der Vorspann, Church. Zweiter Punkt. Hey, komm, wir dürfen wieder laut werden, okay? Komm, lasst uns einfach das feiern. Tut so gut. Der zweite Punkt ist, bekennen wir uns zu Jesus. In dieser Zwischenzeit ist eine Frage der Versuchung und der Bewährung. Und die Versuchung ist, dass wir uns nicht zu Jesus bekennen. Und ich glaube daran, dass wir stolz uns zu Jesus bekennen müssen und sollen. Und dieser Bibelvers, Matthäus 10, Vers 32, hat mir immer Angst gemacht. Vielleicht ist es auch gut, dass er uns Angst macht. Da heißt es, Jesus sagt es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor Menschen nicht zu mir steht, zudem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Jetzt, das ist eine harte Aussage. Und vielleicht können wir diesen Vers auch, einer der engsten Vertrauten Jesu, Petrus, er hat genau diesen Punkt versagt. Er hat genau uns vorgelebt. Hey, er wurde gefragt, gehörst du nicht auch dazu? Und er hat immer gesagt, ich werde dich nie verleugnen. Deswegen, weißt du was, erzähl mir nicht, dass du noch nie nicht zu Jesus gestanden hast. Sondern wahrscheinlich sind wir alle darin versucht, einfach manchmal den Kopf einzuziehen, manchmal den Mund stillzuhalten. Aber ich liebe es, dass Jesus ein Gott ist der Vergebung, dass er unsere Schwäche kennt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, lasst uns zu Jesus stehen und ihn bekennen. Wir bekennen unseren Herrn Jesus und er wird sich zu uns bekennen. Amen. Weißt du, wenn wir vielleicht diese Angst ablegen, was andere über uns denken, wenn wir uns bewusst sind, dass dieses Leben hier ist nur der Vorspann, dann ist es auch leichter, die Angst abzulegen, was andere denken, wenn du über Jesus redest. Und weißt du was? Wenn Jesus wirklich in dir drin ist, dann brauchst du gar keine Angst haben, weil der in dir drin ist, ist lauter wie das, was du sagen kannst. Vielleicht bist du kein guter Redner oder hast du nicht alle Antworten oder so, aber wenn Jesus in dir drin steckt, er wird durch dich durchsprechen, hab keine Angst da drin. Das ist wirklich nur eine Lüge. Hör nicht darauf, sondern trau dich, Jesus zu bekennen. Und manchmal, selbst vielleicht die ruhigsten Personen, die introvertiertesten Personen, aber deine Aussage ist viel stärker vielleicht, wie der neben dir ist und so toll alles erklären kann. Trau dich, Jesus zu bekennen. Und er wird dich auch vor Gott, dem Vater, bekennen. Er wird sich auch jetzt schon an deine Seite stellen und reden. Die Zwischenzeit ist eine Zeit der Versuchung. Drittens, bleiben wir wach. Und da verweise ich auf die Predigt von Pastor Graziano. Lass uns wach bleiben. Aber wir gehen weiter. Nächster Punkt, vierter Punkt. Bleiben wir treu. Treue. Die Zwischenzeit, in der wir leben, ist eine Frage, eine Versuchung, Treue aufzugeben oder eine Zeit Bewährung, wirklich treu zu bleiben. Und da gibt es ein wunderbares Gleichnis, was Jesus erzählt. In Matthäus 25, vielleicht kennst du das Gleichnis, da heißt es, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Er gab einem 5 Talente, dem anderen 2 und wieder einem anderen 1 Talent. Jedem seinen Fähigkeit entsprechend, danach reiste er ab. Wichtig zu wissen, ein Talent ist eine Geldeinheit, okay? Irgendwie, und ich habe es extra nachgeguckt, es ist ein Vermögen, das ist unheimlich viel Geld gewesen, was er anvertraut hat. Ein Talent war ungefähr 6.000 Denare, dafür hätten Tagelöhner 20 Jahre lang arbeiten müssen, wenn er jeden Tag einen Denar kriegt. Also das ist ein Millionenbetrag, kann man sich vorstellen, was hier jemand überreicht wurde. Und die Geschichte geht weiter und es heißt, der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Und der zweite Diener, der hatte 2 Talente und er bekam wieder 2 weitere Talente dazu. Aber der, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Die Zeit, diese Zwischenzeit, ist eine Zeit der Versuchung und der Bewährung. Und wir haben alle, dazu werde ich gleich kommen, ein Vermögen anvertraut bekommen von Jesus. Und die Frage ist, hey, wie gehen wir damit um? Und dann kommt natürlich dieser Moment, wo der Herr zurückkommt und seinen Diener beurteilt und fragt, hey, was ist draus geworden? Ich habe euch ein paar Millionen Euros überlassen. Wie ist es euch ergangen? Und der eine nach dem anderen berichtet, hey, ich habe 5 gehabt, hier sind wieder 5. Ich habe 2 gehabt, hier sind wieder 2 mehr. Und dann kommt der Letzte. Und es ist interessant, dass dieser Mann, lesen wir es erstmal, was da steht. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Wie schlimm, wie schlimm. Und ich weiß, wenn das jetzt ein Bild, diese Geschichte ist ein Bild für Gott, für Jesus, der uns Talente anvertraut. Und ich habe mich so gefragt, was ist dieses Vermögen, was Gott uns gibt? Und natürlich, dieses Vermögen ist erstens die Botschaft von Jesus, diese rettende Botschaft, die uns anvertraut ist. Das ist ein Teil dieses Vermögens. Hey, wir haben einen wichtigen Auftrag. Wir haben eine Botschaft und wir haben die Chance, sie zu vergraben oder sie weiterzugeben, sie zu verteilen. Das ist unser Schatz, tatsächlich. Diese Gewissheit, die du in dir drin hast, ist ein Schatz. Und zweitens, unser Vermögen, was wir haben, sind auch unsere Möglichkeiten, nicht nur Gaben und Fähigkeiten, es sind auch vielleicht Gelegenheiten, die sich ergeben, Momente, Situationen, Umstände, in denen wir drin sind. All dieses, alles, was in unserem Leben passiert, das ist so ein bunter Strauß an Momenten, an Möglichkeiten, wo wir versucht sein können oder bewährt sein können, indem wir uns von Gott gebrauchen lassen. Und es ist bezeichnend, was dieser eine Mann, warum er sich auf diese ganze Sache nicht einlässt. Und ich glaube, was für Jesus schlimmer war als die Sache, dass hier nicht der doppelte Ertrag zurückkommt, ist, was in dem Herz von diesem Mann passiert ist. Und ich habe es extra mir nochmal überschrieben. Er sagt, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und ich hatte Angst. Und vielleicht kann es uns auch passieren, dass wir manchmal in diese Falle reintappen, dass wir Angst haben. Angst. Kann es sein, dass wir Angst vor Gott haben? Vielleicht nicht so krass, aber dass wir nicht wissen, wie Gott wirklich tickt. Dass du denkst, hey, ich kann Gott nicht vertrauen. Ich kann mich nicht fallen lassen. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich mich in Gottes Hände gebe. Vielleicht hast du Angst davor, vor Mangel. Wir haben es vorhin gehört. Jemand sagt, hey, ich habe durch ein Wunder habe ich 3.000 Euro bekommen. Und Pastor Graziano sagt einfach so, hey, denk dran, den Zehnten zu geben. Ja, Amen. Aber wie oft haben wir Angst, wenn wir Gott vertrauen in unseren Finanzen, hey, dann am Ende werde ich Mangel haben. Da wird vielleicht nicht genug für mich übrig bleiben. Wir können Angst haben vor Gott. Wer weiß, was er mit uns tut. Und also ich selber, ich kann das voll mitempfinden. Ein Grundproblem, was ich jahrelang hatte, war wirklich Gott zu vertrauen. Obwohl ich in der Church war, und als Kind aufgewachsen alles, aber wirklich Gott so zu vertrauen, dass ich ihm mein Leben in seine Hand gebe, ist nochmal was anderes. Seid ihr bei mir? Kann es sein, dass uns Angst vor Gott tatsächlich sich einschleicht in unserem Leben? Was ist, wenn ich ihm wirklich vertraue? Was ist, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, was er redet, was er sagt, was wenn ich wirklich da mich hineingebe? Und ich glaube, Jesus möchte uns einfach herausfordern, hey, leg alles ab. Lass nicht zu, dass Angst sich einschleicht, sondern komm und versöhn dich mit mir. Komm und lern mich kennen. Komm an meinen Tisch. Und das ist das Bild Gottes. Er präsentiert sich uns immer als der liebende Vater, als der, der uns dient. Er sagt, weißt du was, mit deiner Angst, komm zu mir. Ich will Zeit mit dir haben. Lass uns kennenlernen. Lass mich dir begegnen. Lass mich meine Hand auf deine Angst legen, auf deinen Herzschlag. Komm an mein Herz. Und dann ist die Frage, hey, diese Zwischenzeit, in der wir uns befinden, in der vielleicht unser ganzes Leben sich abspielt, ist eine Frage der Versuchung oder der Bewährung. Und diese Frage, hey, bleiben wir treu, ist nicht immer nur, ob uns der Teufel überlisten kann, sondern auch, ob unser Herz Gott gegenüber rein bleibt, ob die Beziehung intakt ist, ob wir es schaffen, uns ihm ganz anzuvertrauen. Und an dieser Stelle hat dieser Mann hat versagt. Und Jesus möchte das heilen. Vielleicht spürst du gerade, wow, da haben sich Dinge eingeschlichen. Vielleicht auch jetzt in diesen vergangenen 2 Jahren. Hey, manches hat sich eingeschlichen, wo man in Distanz geht. Äußerlich, die Abstände, man ist online, man ist per Zoom, man ist distanziert und so weiter. Aber vielleicht auch innerlich. Und ich lade dich ein, zurückzukommen, treu zu sein, Gott zu suchen, Angst abzulegen, weil es ist falsch. Gott ist kein harter Mann. Gott erntet nicht, wo er nicht gesät hat, sondern Gott ist voller Liebe und er sät in dein Leben, er segnet dein Leben und du brauchst keinen Mangel haben. Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade, das ist mein 5. Punkt, aber es ist auch eine Zeit der Gnade für uns persönlich, für dich persönlich. Und ich möchte es dir zusprechen, einen ganz einfachen Satz, du kannst Jesus nicht enttäuschen. Du kannst Jesus nicht enttäuschen, danke. Du kannst Jesus nicht enttäuschen. Er kennt dein Herz. Er weiß genau, was du machst. Und er hat selbst seine eigenen Jünger, 12 Jünger, und er hat da drin einen gehabt, der ihn sogar verraten hat. Und er hat ihn trotzdem in sein Team aufgenommen, obwohl er es vorher schon wusste. Und er hat dich gerufen, obwohl er schon jeden einzelnen Fehler kennt. Glaub nicht, dass du Jesus enttäuschen kannst, überraschen kannst. Du kannst ihn nicht überraschen, sondern er weiß genau, was da ist. Und diese Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Gnade, aber auch für uns selber. Zeit der Gnade für dein Leben, für deine Fehler, für deine Sünde, für unser Versagen, für unsere Menschlichkeit. Und die Versuchung ist, hört ihr mal diesen Satz an, die Versuchung ist, dass wir diese Gnade nicht annehmen. Die Versuchung ist, dass wir vor Gott weglaufen, obwohl wir Vergebung haben können. Die Bewährung wäre einfach nur, Gnade anzunehmen. Sich vielleicht demütigen zu müssen, eingestehen zu müssen, hey, ich brauche diese Vergebung. Diese Zwischenzeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Gnade. Und ich lade dich ein, dich zu bewähren, indem du Gnade annimmst für dein Leben. Jesus, es gäbe nichts Schlimmeres, wenn er umsonst gestorben wäre. Und du entscheidest es, ob sich das für dich gelohnt hat. Ob sein Tod sich wirklich gelohnt hat für dich. Weil in dem Moment, wo du wegläufst oder wo du ihn ablehnst, wo du ihn ausgrenzt, hat es keine Wirkung für dich. Wie schlimm. Und mein letzter Punkt ist, die Hoffnung auf die Auferstehung in uns drin. Sie trägt uns auch durch diese Zeit. Und ich liebe diesen Vers, diesen Song, den wir vorhin gehört haben. Wenn du siehst, was ich sehe. Das haben die Jünger gesagt, hey, wir haben gesehen, das Grab ist leer. Und irgendwas im Boden, ich sehe Blitze und Donner und es rumort, die Erde bebt, Jesus ist auferstanden. Und ich habe ganz tief gegraben in das Glaubensbekenntnis, das evangelische Glaubensbekenntnis, was unser Glaubensbekenntnis ist als Church. Und da steht, ich glaube an Jesus Christus, gestorben, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eines Tages wird es eine Breaking News geben. Der wird auf NTV morgens, wenn du aufstehst, nee, ich hoffe, du bist dann entrückt, aber morgens, wenn auf NTV die App angeht, dann heißt es nicht Kriegsnews oder was auch immer, sondern heißt es, Jesus ist zurückgekommen. Die Church ist entrückt. Wir sind aufgefahren mit Jesus. Er, der Retter, ist da. Er hat seine Gemeinde eingesammelt. Diese Auferstehungshoffnung haben wir. Pastor Graziano, darf man jetzt schon darüber predigen? Darf man jetzt schon darüber predigen? Ich glaube, wir brauchen diese Hoffnung in dieser Zwischenzeit, in der wir leben. Geschichtlich, weltgeschichtlich, okay? Das ganze Leben Jesu hat sich zugespitzt, sein Dienst immer mehr ausgebreitet. Und dann macht Gott eine Pause. Und in dieser Pause hat der Dienst Jesu aufgehört, auf der Erde. Und wir wissen, eines Tages geht's weiter. Aber in dieser Pause ist die Pause, wo die Gemeinde Gottes platziert ist und wo wir aufstehen, wo Gott uns braucht. Und Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun. Ihr werdet mehr noch tun, als ich selber getan habe. Es ist Zeit, dass ich gehe, damit mein Beistand, mein Heiliger Geist kommt. Und die Gemeinde, sie wird aufstehen. Sie wird einen Unterschied machen und sie wird hingehen in alle Welt. Und sie wird in Hoffnung warten, wie eine schöne Braut auf den Bräutigam wartet. Und eines Tages werde ich zurückkehren und sie mit mir hinaufziehen. Hey, in dieser Auferstehungserwartung dürfen wir leben. Ist es nicht genial? Hey, come on, Church, ich lade dich ein, einfach neu diese Zeit, in der wir leben, diese Zwischenzeit. Ja, es ist eine Zeit der Versuchung, aber es ist auch eine Zeit der Bewährung. Und ich rufe uns auf, komm, lasst uns aufstehen, jetzt in diesem Moment, körperlich, und lasst uns Jesus hinwenden. Lasst uns diese Bewährung annehmen, okay? Ja, das sind Herausforderungen. Ja, wir haben jeden Sonntag einige Gebetsanliegen, aber ich lade dich ein, neu uns Jesus hinzugeben und das anzunehmen. Und ich weiß nicht, welcher dieser 6 Punkte, die ich hatte, heute für dich ist, aber ich lade dich ein, diese Herausforderung anzunehmen, diese Challenge zu akzeptieren und sagen, Jesus, ich werde nicht aufgeben, sondern ich will diese Herausforderung annehmen. Ich will leben für dich. Ich will diese Zeit als eine Bewährungszeit. Und eines Tages wird Jesus kommen und du wirst sagen, hey, was hast du getan? Wie viele Talente habe ich dir gegeben? Vielleicht hat er dir nur ein halbes Talent gegeben. Vielleicht hat er dir 10 Talente gegeben. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn er sagt, weißt du was, mein treuer Knecht, mein treuer Diener, meine treue Dienerin, du hast es gut gemacht. Und ich freue mich mit dir. Und du sollst gesegnet sein. Wir werden zusammen sein. Dafür bist du gerufen. Dafür bist du geboren. Und dafür möchte ich jetzt einfach beten, okay? Komm, lass uns doch die Hände ausstrecken. Danke, Jesus. Hey, ich danke dir für deine himmlische Sicht auf uns, auf unser Leben, auf uns als Church. Und Herr, wir wissen, du bist auferstanden. Wir haben diese ewige Hoffnung. Und Herr, ich bete, du siehst all die Not, in der wir auch leben. Du siehst die Versuchung, die da ist in den verschiedenen Bereichen. Und wir schauen nicht weg davor, sondern in all den Umständen schauen wir zu dir. Und wir rufen, Herr, lass es eine Zeit der Bewährung sein, Jesus. Herr, mach uns stark, schenk uns die richtigen Worte, deine Liebe, deinen Auftrag weiterzugeben, Jesus. Und Herr, ich bete für mein eigenes Leben, Herr, dass ich es auskaufe, jeden einzelnen Moment. Und ich bete für uns als Church, dass wir laut sind, da wo du uns hinstellst, dass wir rausgehen, dass wir deinen Auftrag, deine Liebe weitergeben in Jesu Namen, Herr. Danke, dass du mit uns bist. Und Herr, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du wirklich für die Schuld bezahlt hast, Jesus. Amen. Danke dafür. Komm, lass uns Jesus einen Applaus geben. Yes.